Eine lange Zeit gingen das Nordreich Israel und das Südreich Juda getrennte und meist gottlose Wege. Da zeigte Gott einem Propheten namens Elia, dass eine Dürre über das Land kommen werde, 3,5 Jahre lang. Gott selbst versorgte Elia in dieser Zeit an einem Bach mit Nahrung. Eines Tages trug er ihm auf, Ahab und seiner Frau Isabel klarzumachen, wie schlimm sie das Volk durch den Baalskult in die Irre führten. Elia forderte Ahab und das ganze Volk Israel auf, zum Berg Karmel zu kommen. Ahab rückte mit 450 Baalspriestern an, Elia mit nur einem Helfer. Er schlug vor, die Probe darauf zu machen, welcher Gott die Macht hat. So wurden 2 Stiere für ein Opfer gebracht. Die Baalspriester errichteten einen großen Scheiterhaufen und legten den Stier darauf, doch durften sie kein Feuer anzünden. Jetzt ruft den Namen eures Gottes an, forderte Elia. Später bete ich dann zu meinem Gott. Der Gott, der Feuer sendet, ist der wahre Gott. Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag schrien die Baalspriester zu ihrem Gott, er möge das Opfer anzünden. Doch nichts passierte. Elia spottete. Hey, ihr müsst lauter schreien. Euer Baal ist vielleicht verreist oder er macht gerade ein Nickerchen. Da schrien sie noch lauter und verletzten sich sogar mit Waffen. Doch nichts geschah. Der Stier blieb kalt. Als Elia dann dran war, baute er einen Altar aus 12 Steinen. Das entsprach den 12 Stämmen Israels. Dann ließ er Wasser über den Stier gießen, sodass alles nass war, auch das Brennholz. Und sogar der Graben um den Altar füllte sich bis oben hin. Schließlich betete er laut, »Lass heute alle erfahren, dass du allein Gott bist, du Gott Israels.« Da fiel Feuer vom Himmel und verbrannte den Stier und das Holz und machte sogar die Steine zu Asche. Als die Menschen das sahen, warfen sie sich nieder und riefen, »Der Herr, er ist Gott!«
Ja, was für ein Auftritt, was für ein Sieg, was für eine Power, was für ein Mut. Elia, allein gegen den König. Elia, allein gegen das ganze Volk. Elia, allein gegen 450 Baals Propheten. Und Elia triumphiert. Elia, es ist der Held der Stunde am Berg Karmel. Elia ist der Prophet. Und nun hat endlich dieser Baalsspuck ein Ende. Happy End. Oder? Man könnte es meinen, doch die Geschichte, die geht weiter. Denn nur wenige Stunden danach, wenige Stunden nach diesem Triumph, bricht alles in sich zusammen. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Und da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Nur eine kurze Nachricht, eine WhatsApp von Isabel, die reicht. Und Elia sucht das Weite. Nichts wie weg. Was ist aus unserem Propheten geworden? Eben noch voll Selbstbewusstsein, eben noch voll Kraft, voll Gottvertrauen und jetzt bricht alles plötzlich zusammen. Der Mann Gottes, der, der Feuer hat vom Himmel fallen sehen, der bricht in Panik aus und er rast davon wie so eine angeschossene Wildsau in Beersheba, an der Südgrenze von Juda. Da ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, es reicht, sagt er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Strauch und schlief ein. Herr, es reicht, seufzt er. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Er will nichts mehr sehen. Er will nichts mehr hören. Eigentlich ist Jammern ja gar nicht so sein Ding. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Elia ist am Boden zerstört. Er ist müde. Nur noch müde. Richtig lebensmüde. Und vor lauter Erschöpfung und Verzweiflung, da schläft er ein. Wie konnte das passieren? Wie konnte Elia in so ein Loch hineinfallen, in sein Loch der Entmutigung? Im Jakobusbrief, da heißt's, Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Er hatte die gleichen Probleme wie wir. So Löcher der Entmutigung wie wir. So Momente, in denen sich in uns so eine entmutigende Stimmung breit macht und wir dann am liebsten mit dem, was wir so tun, aufhören würden. So am liebsten alles hinschmeißen würden. Herr, es reicht. Doch wie kommt es dazu? Wenn ich so die Geschichte von Elia anschaue, dann merke ich, dass es da so einen Abwärtszug gibt. Und in diesen Abwärtszug können auch wir hineingezogen werden. Durch was? Durch Überlastung zum Beispiel. Der Elia, der hatte schon so lange um Gottes Volk gekämpft. Dieses Duell mit den Baalspropheten, das war ja nur das Ende eines langen Kapitels. Denkt mal an einen Bogen. Einen Bogen, mit dem so Pfeile verschossen werden. Jeder Schütze, der Ahnung von seinem Bogen hat, der wird diese Bogensehne nicht zu lange gespannt so im Bogen lassen. Wenn die Sehne zu lange im Bogen bleibt, dann verliert die Sehne ihre Spannkraft und der Bogen auch. Und Elia, dem ging's ähnlich. Ein enormer und emotionaler und geistlicher Einsatz am Berg Karmel. Und dann keine Ruhepausen zum Entspannen. Und das macht Elia zu einem perfekten Kandidaten für Entmutigung. Er ist körperlich, er ist emotional fix und alle, die Anspannung, die dauert einfach schon zu lange. Und zudem ist Elia einer, der macht keine halbe Sachen. Irgendwie hat er diese Balance der drei Bälle, bei Gott sein, bei sich sein, mit anderen sein und für etwas sein, in der Hitze des Gefechts wieder verloren. Für Elia, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen seiner Arbeit und seinem Leben. Und wie leicht passiert das, dass da zu wenig reinkommt und zu viel rausgeht. Da wird der Tank angezapft, aber nicht mehr nachgefüllt. Da wächst die Belastung und da wird einfach noch ein bisschen mehr geackert. Man kann sich ja steigern. Immer noch so ein bisschen mehr und noch so ein bisschen mehr. Und da spüren wir ja auch den Druck von außen. Das sind so diese Antreiber, die von außen auf uns einreden. Die rücksichtslose Forderung des Chefs. Die Gleichgültigkeit in meinem Team. So ein Ausnutzen. So ein Ausbeuten. Da ist in der Firma der Druck des Wettbewerbs. Da ist die chronische personelle Unterversorgung. Und neben diesen äußeren Antreibern sind ja auch noch diese kleinen Diktatoren in unserer Seele, die uns so den Takt vorgeben. So diese Einpeitscher, die uns zuflüstern, dass wir uns halt ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Komm! Streng dich an. Streng dich an, dann mögen dich die anderen. Das Leben ist kein Ponyhof, da wird einem nichts geschenkt. Werde besser, werde härter. Und vor allem Tempo. Tempo, vielleicht schaffst du es dann ja noch. Und dann bist du gut. Und dann bist du wer. Dann wirst du in deiner Firma gefeiert. und in deiner Gemeinde auch, sagen die inneren Antreiber. Und wir alle, wir staunen dann, was alles so geht, was wir alle so packen. Aber es wird nicht mehr nachgefüllt. Keine Erholung, keine Freuden, keine stille Zeiten, keine Auszeiten. Das ist wie so bei einem Auto, bei dem alle Lichter brennen, der Radio läuft, der Scheibenwischer geht so auf Hochtouren. Aber die Batterie, die wird nicht nachgeladen. Und anders als beim Auto haben wir keine Warnleuchte. Und dann kommt die Isabel und droht, Elia, du bist ein toter Mann. Und mit einem Mal bricht dieser starke Prophet ein, der kriegt der panische Angst. Und ich frage mich, warum diese Angst? Der hätte doch antworten können, ja wie jetzt, Isabel, willst du mich jetzt hier mit Worten umbringen oder was? Doch diese Drohung, die schlägt bei ihm wirklich so bis auf seinen Seelengrund durch. Denn er hat einfach keine Widerstandskraft mehr. Der Elia, der war geschwächt genug, um diese Worte zu glauben. Da ist keine Widerstandskraft mehr in ihm. Und das macht ihn emotional dünnhäutig. Welche Kraft mag es Elia auf dem Berg Karmel gekostet haben, so hinzustehen, so gegen den Strom zu schwimmen? Und er hat alles gegeben. Er hat Ahab gesagt, was er tun soll. Er hat die Baal-Propheten verspottet. Er hat das Volk zärtlich umworben. Es war viel. Sehr viel. Und jetzt? Irgendwie scheint es nichts genutzt zu haben. Denn die Isabel, die ist weder beeindruckt noch überzeugt. Und dann kommen so Fragen. Wozu dann das alles? Warum tue ich mir das hier eigentlich an? Und war jetzt alles umsonst? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist so, dass manchmal so eine Kleinigkeit reicht und dann kippt alles. Da genügt eben so eine kurze WhatsApp-Nachricht, dass so sämtliche Sicherungen durchbrennen. Da genügt mir so ein Strafzettel über 5 Euro wegen Falschparken oder da drängelt sich jemand an der Kasse vor oder noch schlimmer, das WLAN geht nicht oder da macht einer eine blöde Bemerkung und dann reicht's. Diese Kleinigkeit ist die Kleinigkeit zu viel. Es war einfach zu viel. Normalerweise würde ich das locker wegstecken. Den Strafzettel, den Drängler, die blöde Bemerkung. Und wahrscheinlich hätte ich dann auch noch irgendwie einen coolen Spruch auf den Lippen. Aber wenn die Nerven eh schon blank liegen, wenn keine Kraft mehr da ist, oder wenn so der Erfolg ausbleibt, dann ist es wirklich der Tropfen, der zu viel ist. Zu viel für Elia. Er hat zu viel auf sich genommen, zu viel allein gekämpft, zu viel allein getan. Und das hat ihn total erschöpft. Ein klassischer Fall von Burnout, sagen wir heute. Im Mittelalter nannte man das Elia-Müdigkeit. Die Elia-Müdigkeit. Und der Elia in dieser ganzen Müdigkeit klagt sich auch noch selbst an. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und später sagt er zu Gott, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein und nun dachten sie auch mir nach dem Leben. Eigentlich, denke ich, sagt der Elia da, ich habe jetzt 3 Jahre lang gearbeitet. Doch die, das Volk, die sind dir nicht näher gekommen. Ich habe alles Mögliche unternommen, aber die leben weiter wie bisher. Und das nimmt Elia persönlich. Er legt sich das zur Last, dass er nicht fähig war, dass er es nicht geschafft hat, dass das Volk sich verändert. Damit macht er sich jetzt fertig. Aber war Elia verantwortlich? War Elia verantwortlich für das Verhalten der Israeliten? Das ist für mich auch so ein Symptom der Erschöpfung. Selbstanklagen. Wir suchen die Schuld bei uns wegen Dinge, für die wir eigentlich gar nicht verantwortlich sind. Ich habe alles falsch gemacht. Und wir machen uns dann selbst klein. Was bin ich für ein Versager? Und dazu kommt in diesem Entmutigungssog dann so negative Übertreibungen rein. Der Elia, der bedauert sich selbst. Ich bin übrig geblieben und nun wollen sie auch noch mich töten. Der Elia, der badet regelrecht in Selbstmitleid. Alle sind gegen mich, sagt er. Fakt ist aber, dass fast niemand gegen ihn steht. Nur eine einzige Person droht ihm mit Gewalt. Und diese Drohung, die ist nicht ernst gemeint. Sonst hätte Isabel statt einer WhatsApp einen Auftragskiller geschickt. Die Isabel, die ist zu intelligent, um Elia wirklich töten zu lassen. Die weiß um seinen großen Einfluss im Volk und sie weiß, wenn der umgebracht wird, dann bricht ein Aufstand los. Doch der Elia, der hat es nicht mehr klar. Das kennen wir vielleicht auch. Wir sind so deprimiert. Und dann wird alles so aussichtslos. Da erscheint alles furchtbar schlimm. Das Negative ist plötzlich die einzige Wirklichkeit. Der Pessimismus, der regiert. Und dann wird dramatisiert. Und es wird auch übertrieben. Der Elia, der klagt weiter. Ich bin allein übrig geblieben. Doch Elia ist gar nicht der Einzige, der Gott treu geblieben ist. Es gibt noch 7000 andere Männer, die dem Baalskult widerstehen. Der Gordon MacDonald schreibt dazu, Menschen in einem ausgepumpten Zustand fühlen sich gefangen in einem Meer von Gefühlen, die gegen die Tatsachen Amok laufen. Sie sind von starken Selbstzweifeln und negativen Gedanken geprägt. Wenn Menschen ausgepumpt sind, dann geraten sie in Stimmungen, die den Wunsch hervorrufen, ihre Aufgaben sein zu lassen. Die Aufgaben sein zu lassen, die sie eigentlich gerne gemocht haben. Und der Elia, der will aussteigen. Der Prophet, der bekommt dann Hilfe. Gott hilft ihm, so wieder aus diesem Loch der Entmutigung herauszukommen. Und ich finde es wirklich hilfreich, da mal hinzuschauen, wie Gott das macht. Ein Engel weckte Elia und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaut, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot, einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal auf und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Da geht es erstmal so um ganz natürliche Bedürfnisse, um Essen, um Schlafen, Entspannen, Bewegen. Genau das, was wir heute bei einer Erschöpfungsdepression auch machen. Dieser müde Prophet, der wird von Gott jetzt nicht mit superstarken Bibelversen versorgt, sondern einfach, er soll schlafen, er soll essen. Es braucht diese Zeit. Es braucht einfach diese Zeit, um seinen Speicher aufzuladen. Wenn wir hier auf Gott schauen, dann merken wir, was für ein hervorragender Seelsorger er ist. Zärtlich, so ganz zärtlich geht Gott mit seinem Propheten um. Der kritisiert ihn nicht. Der nörgelt jetzt nicht an ihm rum. Der hat keine guten oder frommen Ratschläge. Er wirft dem Elia auch nicht sein Überengagement vor oder seine Todessehnsucht. Gott versorgt ihn mit dem, was er jetzt in diesem Moment braucht. Gott gibt ihm die Zeit, die er braucht, und er lässt ihn einfach in Ruhe schlafen. Wer auszubrennen droht, braucht vor allem eins: Unterbrechung. Schlichte Unterbrechung. Raus aus der Mühle, schlafen, essen, wieder schlafen. Und wenn wir das so entdecken, dass wir vielleicht in letzter Zeit gereizt sind, wenn wir merken, dass unser Umgang mit anderen Menschen nicht wirklich von einer Weitherzigkeit und Liebe bestimmt ist, dann ist es immer wieder gut, sich so die Frage zu stellen: Kann es sein, dass ich gerade nicht wirklich erholt bin? Und dann ist Unterbrechung angesagt und Bewegung. Elia stand auf und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle hinein, um zu schlafen. Der Elia, der stellt erstmal so einen Abstand her, einen ganz schön großen. Er geht weit weg an einen stillen, einsamen Ort. Und Gott beordert ihn jetzt nicht zurück. Das ist okay. Abstand ist gut. Abstand zu seinen dauernden Pflichten. Abstand zur Arbeit. Abstand zu dieser Bedrohung. Einfach mal raus, was anderes tun. Der Elia, der nimmt sich so eine Auszeit. Wie damals am Bach Krit, als Gott ihm sagte: Geh und versteck dich. Diesmal geht der Elia zum Berg Horeb, in eine Höhle, in die Einsamkeit. Ein Sprichwort lautet: Gott und deine Seele, die kommen nur in der Stille zu Wort. Und ganz unaufdringlich fragt Gott diesen enttäuschten Menschen: Elia, was willst du hier? Und der Elia, der lässt erstmal Dampf ab. Der erzählt: Also ich habe so gekämpft und nichts habe ich erreicht und ich bin so enttäuscht und so allein und so ausgelaugt. Und sein Frust, der platzt wirklich heraus. Und das ist genau das Richtige. Gott gegenüber. Da können wir ehrlich sein, da können wir offen sein. Gott hält das aus. Gott hört zu. Und das tut gut. Wie gut tut es, wenn da jemand mir zuhört, sich jemand für mich wirklich interessiert und mal nachfragt. Gott fragt nach: Was machst du hier, Elia? Auch im Paradies hat Gott gefragt: Adam, wo bist du? Er fragte Kain nach seinem Bruder. Gott fragt nach, damit wir uns unser Selbst bewusst werden. Seine Fragen, die fordern Antwort heraus. Gute Fragen. Das sind die Meilensteine in der Seelsorge. Das sind die Meilensteine in der göttlichen Seelsorge. Und gute Fragen, die können einem was bewusst machen und wieder neu in Bewegung setzen. Und der Elia, der kommt innerlich in Bewegung und begegnet Gott ganz neu auf dem Gottesberg Horeb. Und ich finde das irgendwie logisch. Wenn man so im Leben seine Orientierung verliert, dann finde ich es gut, so Orte der Erinnerung aufzusuchen. Zurückzugehen an Orte, an denen ich wirklich Entscheidendes in meinem Leben erlebt habe, um sich dort wieder neu auszurichten. So einen heiligen Ort zu suchen, um dort vielleicht dem Heiligen wieder neu zu begegnen. Und der Horeb, der ist für Israel der Ort der Begegnung. Hier hat Gott damals zu Mose und dem Volk gesprochen. Und wie damals geht's bei Elia auch ziemlich laut zu. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, da kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Gott wählt nicht den Orkan, nicht das Erdbeben, nicht das Feuer, um zu Elia zu sprechen. Die erste Wahl Gottes ist ein stilles, so ein sanftes Säuseln, so ein ganz leiser Hauch. Und das ist anders. Anders als von Elia so erwartet. Er hat es ja den Baalspropheten gesagt. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Der Gott, der Wunder tut, ist der wahre Gott. Der Gott, der ein großes Spektakel veranstaltet, ist der wahre Gott. Aber jetzt merkt er, dass Gott anders ist. Er merkt, dass Gott in diesem ganzen Feuerspektakel überhaupt nicht nahe kam. Aber jetzt, in diesem leisen Hauch, da kommt er mir nahe. Diese starken Erscheinungen, diese großen Wundertaten, die reizen den Elia, den Propheten, nicht mehr. Das Spektakel spricht ihn nicht mehr an. Das, was ihn wirklich fesselt, ist dieser sanfte Hauch. Der kräftige, der feurige Prophet erfährt in seinem Glauben eine entscheidende Erweiterung. Gott offenbart sich nicht nur kraftvoll und feurig, sondern auch ganz leise und hauchzart. Elia lernt auf eine völlig neue Weise Gott kennen, dass Gott anders ist, dass Gott auch im Schwachen gegenwärtig ist. Und Elia spürt, ja, und ich darf auch schwach sein. Ich darf lernen, meine Schwäche anzunehmen. Dieser sanfte Hauch, der zeigt uns, dass Gott eine Schwäche für das Schwache hat. Er begegnet uns in einem ohnmächtigen Lufthauch. Ein Hauch der Schwäche, aber ein Hauch des Lebens. Wir kennen diesen Hauch. Golgotha erbebte, die Erde erzitterte. Und Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann Stille. Nur noch ein Hauch. Ein Atemzug, es ist vollbracht. Und der Ohnmacht dieser Welt ist die Macht genommen. Ich bin in meiner Ohnmacht nicht mehr allein. Gott ist da drin. Und was könnte es für unsere Erfahrung von Schwäche, von Ohnmacht bedeuten, wenn wir das klar haben, dass Gott uns genau darin besonders nahe kommt. Wir Christen, wir glauben an einen Gott, der das Schwache bejaht, der in den Schwachen mächtig ist. Das ist das Evangelium. Dass Gebrechlichkeit, dass Zerbrochenheit für Gott Chancen sind zu Ungewöhnlichem. Chancen sind für Großes. Gott steht eben nicht mit einem drohenden, mit einem erhobenen Zeigefinger vor uns, wenn wir im Leben scheitern, nicht mehr weiter können. Gott, der hängt am Kreuz, schwach, wehrlos. Und genau so kommt er uns nahe. Gott macht wahr, was an anderer Stelle von ihm gesagt wird. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und der Prophet, der nicht mehr weitermachen wollte, der bekommt schließlich einen neuen Auftrag. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist, geh bis nach Damaskus und salbe dort Hasael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu zum König von Israel und Elisha als Propheten zu deinem Nachfolger. Gott fordert Elia auf, etwas ganz Konkretes zu tun. Und ich glaube wirklich, dass aktiv zu werden an sich schon ein Heilmittel sein kann. Denn wenn wir uns so in unsere mutlosen Stimmungen so hineingeben und uns denen überlassen, dann wird dieses entmutigende Gefühl nicht kleiner. Wir werden uns eher immer hilfloser fühlen. Wir verlieren immer mehr Energie und Motivation. Gott lässt seinem Propheten die Auszeit. Aber er lässt Elia dort nicht. Er lässt ihn sich nicht endlos mit seiner Krise beschäftigen, weiter so ständig Nabelschau betreiben. Er stellt dem Elia zum einen einen Wegbegleiter, einen Nachfolger an die Seite. Der Jörg wird uns nächste Woche dieses besondere Prophetenduo so präsentieren. Das ist das eine. Das andere, was Gott macht, er gibt ihm eben einen neuen Auftrag. Er schickt Elia nach Damaskus auf einen langen, langen Weg, ja, aber mit einem klaren, mit einem begrenzten Auftrag. Elia, das sollst du tun. Das und nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, Elia lernt in seinen Grenzen zu tun, was ihm aufgetragen ist. Er lernt eben nicht mehr grenzenlos zu sein. Gott hilft ihm, Grenzen zu setzen. Die Urversuchung des Menschen ist ja, sein zu wollen wie Gott. Und Gott, der ist grenzenlos. Gott hat kein Ende, Gott hat kein Limit. Gott hat unbegrenzte Kraft. Aber wir, auch wenn dich das vielleicht kränkt, wir sind nicht so. Wir haben Grenzen. Und es ist gut, mit diesen Grenzen Freundschaft zu schließen. Gott schafft, wie es im Psalm 147 im 14. Vers heißt, Frieden in deinen Grenzen. Und das ist für mich wirklich ein zentraler Satz geworden. Frieden zu finden in meinen Grenzen. Meine Grenzen wahrzunehmen und darin Frieden zu finden. Frieden in den eigenen Grenzen finden. Ich hoffe wirklich, dass wir das so lernen, so mit der Zeit. Leider lernen wir es oft wie der Elia auf eine ziemlich harte Tour. Und das ist oft ziemlich schmerzhaft. Und dann braucht es ganz banale Dinge. Wie Essen und Schlafen, einen Rückzug, Abstand, ein offenes Ohr, die Erfahrung von Gottes Gegenwart in der eigenen Schwachheit und schließlich diese neue Ausrichtung. Und dann, erst dann, kann die Tour weitergehen. Für Elia und für uns. Amen.